Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, ich freue mich, dass trotz des langen Wochenendes, dass einige auch weggefahren sind, der Saal doch gut gefüllt ist. Und genau, ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, wieder in eine Zeit, wo, oder ich sag mal ungefähr 3000 Jahre vor Christus. Wir sind in der Predigtserie Richter und gehen jetzt eigentlich jetzt auf den ersten richtigen Richter zu, den möchten wir betrachten, das ist der Richter Ehud. Und Viktor hatte uns ja letzte Woche schon etwas eingeführt in das Thema, hat uns dann etwas erzählt über die Zeit, in der wir uns jetzt dann oder in der sich das Volk Israels damals befand. Und eine Frage vielleicht erstmal in die Runde. Wer kann sich erinnern, welche Aufgabe Viktor allen mitgegeben hat? Meter machen, genau. Vielen Dank. Und was heißt das? Eine Runde um die Brucher joggen oder? Genau, Bibel lesen. Und vielleicht hat der eine oder andere das auch geschafft. Und vielleicht hat der eine oder andere auch dafür das Buch Richter genommen und hat sich ein bisschen durch die Richterzeit gelesen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr am Ende meiner Predigt etwas auch zu oder etwas von dem Richter Ehud wisst und dass ihr auch einige Punkte für euch auch mitnehmen könnt. Zuerst möchte ich euch eine kleine Anekdote erzählen. Ist auch aus der Vergangenheit, nicht so lang her wie 3000 Jahre, aber auch etwas länger her. Nämlich im Jahre 1173 wurde ein Bauwerk gebaut oder wurde begonnen zu bauen, da wurde der Grundstein gelegt. Doch bereits 12 Jahre später, im Jahr 1185, während des Baus begann sich das Bauwerk zu neigen. Wer kann mir sagen, was das für ein Bauwerk war? Ich habe es hier gehört, schiefe Turm von Pisa, hier vorne auch. Genau. Ein absolutes Desaster für diese Zeit, weil der Turm hatte eine bestimmte Aufgabe. Er sollte als Fluchtpunkt dienen. Es war so, Italien, der Turm liegt in Pisa und Pisa ist in Italien. Und zur damaligen Zeit, es waren unruhige Zeiten, und der Klerus, also die Kirchen, haben sich so einen Fluchtpunkt bauen wollen in der Stadt. Das heißt, es gab einen Turm, sollte eine bestimmte Höhe haben und in Zeiten von Gefahr sollten sich dann die Kirchenmänner darin verstecken können und dann hatte der Turm verschiedene Ebenen und in diesem Turm sollten dann die verschiedenen Ebenen als Fluchtpunkte dienen. Da konnte man Bretter wegziehen und dann war man geschützt von den unteren Ebenen beziehungsweise von eindringenden Feinden. Also es war nicht nutzbar, der hat sich geneigt, sehr schnell während des Baus. Die mussten dann abbrechen, ursprünglich war irgendwie geplant, den doppelt so hoch zu machen, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war ein kompletter Reinfall. Und dieser katastrophale Baufehler ist aber heute die größte Einnahmequelle der Stadt Pisa. Denn die Touristen, die nach Pisa strömen, die wollen den schiefen Turm sehen. Ihr kennt ja diese Selfies. Entweder die Leute halten den Turm oder lassen sich abbilden vor diesem Turm. Und Millionen Touristen wollen diesen Turm sehen. Und das ist das Ziel eigentlich schlechthin in Pisa. Alle wollen ein Foto von diesem schiefen Stein machen. Und so ist das manchmal mit uns Menschen, was Menschen komplett in den Sand setzen, wortwörtlich, wird irgendwann mal später zu einer Erfolgsstory oder Erfolgsquelle. Und ja, so ist das auch mit uns Menschen. Gott arbeitet oft mit unseren Schwächen und Einschränkungen. Und er nutzt oft das, was am schlechtesten aussieht. Oder, ja, sagen wir mal, was am bescheidensten aussieht. Und heute geht es um Ehud und das war auch ein Mann, der ein Handicap hatte. Und das ist aber auch schon ein paar Jahre her, wie gesagt, 3000 Jahre. Und Viktor hatte auch letzte Woche gesagt, das war so circa 1300 Jahre vor Christus und 700 Jahre nach Abraham. Das Volk Israel ist erfolgreich aus Ägypten rausgezogen und befindet sich jetzt, ja, ich sag mal, zum Abschluss der Landnahme in Israel oder damals im Land Kanaan. Und ja, Viktor hat auch gesagt, es gab diese Spirale, die er uns vorgestellt hat. Das heißt, das Volk Israel hat sich an fremde Götter gewandt und sich mit fremden Göttern beschäftigt, hat sie angebetet, hat Gott verlassen. Und da setzte dann, oder da setzt jetzt dann eben mein Richter an. Kurze Umfrage, wer von uns ist Linkshänder? Also Sie fühlen sich heute bitte besonders angesprochen, weil der Richter Ehud ist ein Linkshänder. Also das hat auch eine besondere Bedeutung, dass die Bibel das extra erwähnt. Das spielt auch gleich noch eine Rolle. Und genau, das ist heute mal euer Tag. Genau. Ja, wir lesen die Bibelstelle aus Richter 3 ab Vers 12. Richter 3 ab Vers 12. Und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da stärkte der Herr Eglon, den König der Moabiter, gegen Israel, weil sie taten, was in den Augen des Herrn böse war. Und er sammelte um sich die Ammoniter und die Amalekiter und zog hin und schlug Israel und nahm die Palmenstadt ein. Und die Kinder Israels dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre lang. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn, und der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, einen Benjaminiter, der linkshändig war. Und die Kinder Israels sandten durch ihn den Tribut an Eglon, den König von Moab. Da machte sich Ehud ein zweischneidiges Schwert, eine Spanne lang, und gürtete es unter seinem Gewand an seine rechte Hüfte. Und er überbrachte Eglon, dem König von Moab, den Tribut. Eglon war aber war ein sehr fetter Mann. Als er nun die Überreichung des Tributs vollzogen hatte, ließ er die Leute gehen, die den Tribut getragen hatten. Er selbst aber kehrte um bei den Götzenbildern von Gilgal und sprach zu dem König: Ich habe dir, o König, etwas Geheimes zu sagen. Er aber sprach: Schweig. Und alle, die um ihn herstanden, gingen von ihm hinaus. Da kam Ehud zu ihm hinein. Er aber saß in seinem kühlen Obergemach, das für ihn allein bestimmt war. Und Ehud sprach: Ein Wort Gottes habe ich an dich. Da stand er auf von seinem Thron. Ehud aber griff mit seiner linken Hand zu und nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß es ihm in den Bauch. Und es fuhr auch der Griff der Klinge hinein, und das Fett schloss sich um die Klinge, denn er zog das Schwert nicht aus seinem Bauch, sodass es ihm hinten hinausging. Danach ging Ehud hinaus in den Vorsaal und schloss die Tür des Obergemachs hinter sich zu und verriegelte sie. Als er nun hinausgegangen war, kamen die Diener. Als sie aber sahen, dass die Türe des Obergemachs verschlossen war, sprachen sie: Gewiss bedeckt er seine Füße in dem kühlen Gemach. Und sie warteten so lange, bis sie sich dessen schämten. Und siehe, niemand machte die Türe des Obergemachs auf. Da nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf. Und siehe, da lag ihr Herr tot auf dem Boden. Ehud aber war entkommen, während sie so zögerten, und ging an den Götzen vorüber und entkam nach Seira. Und als er heimkam, blies er in ein Schofarhorn auf dem Bergland Ephraim, und die Söhne Israels zogen mit ihm vom Bergland herab, und er vor ihnen her. Und er sprach zu ihnen: Folgt mir nach, denn der Herr hat die Moabiter, eure Feinde, in eurer Hand gegeben. Und sie zogen hinab ihm nach und besetzten die Furten des Jordan gegen Moab hin und ließen niemand hinüber. Und sie schlugen die Moabiter zu jener Zeit etwa 10.000 Mann, alle starke und tapfere Männer, sodass nicht einer entkam. So wurden zu jener Zeit die Moabiter unter die Hand Israels gebracht und das Land hatte Ruhe 80 Jahre lang. Ein kompakter Bericht über das Leben oder das Wirken des Richter Ehuds. Und für mich war es faszinierend, was diese zwei Hauptpersonen, will ich mal sagen, in diesem Bericht, wie Gott oder wie die Bibel sie charakterisiert. Also wir haben auf der einen Seite den Richter Ehud aus dem Volk Israel, der diese Aufgabe hatte, das Volk Israel zu befreien. Und auf der anderen Seite den König Eglon, den König der Moabiter. Was für Informationen haben wir zu dem König, zu dem Richter Ehud? Ehud ist ein Benjaminiter. Ein Benjaminiter, wissen wir, der ist aus dem Stamm Benjamin, ein Nachkomme von Benjamin. Und Benjamin heißt übersetzt Sohn meiner Rechten. Ja, also da finden wir einen faszinierenden Hinweis darauf, dass er zwar so von einem Abstand der Sohn meiner Rechten ist, aber ein Linkshänder ist. Dann, er ist Linkshänder. Das heißt, wenn wir das im Urtext oder aus dem Urtext die Übersetzung nehmen, steht da sogar ein Mann, der an seiner rechten Hand eingeschränkt ist. Also der ist quasi zwangsläufig Linkshänder geworden, weil er irgendeine Beschränkung hat. Also das heißt, vielleicht war er behindert in irgendeiner Form oder dass er in medizinisch gesehen irgendwie mit seiner rechten Hand eingeschränkt war. Vielleicht gelähmt oder in irgendeiner Form sehen wir, dass er die Hand nicht nutzen konnte. Dann finden wir auch, dass er innovativ ist. Das heißt, er erfindet etwas, und zwar das Schwert. Warum ist das hier so wichtig? Das Volk Israel, habe ich ja schon gesagt, 3000 Jahre vor Christus, befindet sich in der Bronzezeit. Und damals war es nicht selbstverständlich, dass man eine solche Waffe hatte. Das heißt, es war nicht mal eben irgendwie, stand das zur Verfügung, dass alle bewaffnet waren. Wir finden auch später, wenn wir in die Königszeit gehen, finden wir, dass das nicht selbstverständlich war, dass die Leute überhaupt Metall zur Verfügung stehen hatten. Und er ist hier innovativ, denn er schmiedet sich ein Schwert, was geeignet ist für einen Linkshänder. Und es findet sich auch eine Angabe, eine Spanne lang, das ist ungefähr so groß, also es würde sagen, es ist eine Art Kurzschwert gewesen. Und er gürtet es sich an seine rechte Hüfte. Warum seine rechte Hüfte? Weil man natürlich als Linkshänder dann besser greifen kann. Und üblich war es aber umgekehrt. Also ne, wenn ein Kämpfer Rechtshänder war, war es ja an der linken Hüfte. Und das kommt ihm dann eben später auch zum Tragen in dieser Geschichte. Ja, die Israeliten hatten also wenig Kenntnisse oder vielleicht keine Kenntnisse in der Metallverarbeitung. Er ist innovativ und entwickelt da etwas. Dann kommen wir zu Eglon und seine Moabiter. Er ist der König der Moabiter, das heißt, er beherrscht die Moabiter. Vielleicht noch eine kurze Information zu Moabitern. Was ist das für ein Volk? Es ist ein verwandtes Volk mit den Israeliten. Die stammen von Moab ab. Und Moab ist der erstgeborene Sohn von Lot. Ja, also da gibt es diese unschöne Geschichte, wo Lot mit seiner ältesten Tochter eben Moab zeugt. Und aus diesem Stamm stammt dieser König ab. Und eben auch sein Volk. Wo haben sie gelebt? Ich habe jetzt leider keine Karte gehabt. Wenn wir ungefähr das damalige Land Kanaan sehen, dann ist das heute ungefähr das Gebiet von Jordanien. Da lebten sie in etwa. Und die Grenze war der Jordan, kann man so sagen. Dann, was war deren Gott oder was glaubten sie? die Moabiter hatten den Gott Chemosh. Wir finden ja auch bei anderen ja auch Baal und Astarten, also andere Götzen. Die hatten sie auch, aber der Hauptgott war Chemosh. Und dieser Chemosh, der hatte so als Charakteristikum, dass das ein Gott der Eroberung war. Also die Moabiter, wenn sie erobert haben, dann war das ihr Gott Chemosh, der ihnen geholfen hatte. Und er war eben der Urheber von militärischen Siegen oder Niederlagen. Und wenn Moab aber einen Krieg verlor, dann glaubte man, Chemosh hat uns nicht geholfen, da müssen wir ihn wieder beschwichtigen. Er war also ein Gott der Eroberung, ein Gott des Sieges. Ja, dann Eglon, der Name Eglon bedeutet übersetzt Kälbchen. Also das heißt, es ist so eine Art Verniedlichung von Kalb. Und wir finden ja auch noch die Angabe, dass er sehr fett war. Also die Bibel hat auch durchaus auch Humor. Also man könnte auch sagen, dass das ein fettes Kälbchen war oder ein fettes Kalb. Und ja, was ist ein fettes Kalb oder so ein Mastkalb? Das Mastkalb ist dazu da, dass es geschlachtet wird. Und genau, das wird dann später auch dann in der Geschichte ja auch zum Tragen kommen. Ja, trotzdem, dass der Chemosh ja so ein gewaltiger Gott des Sieges und der Eroberung ist, schaffen die Moabiter es nur, Jericho zu erobern, die Palmenstadt. Das ist genau hinter der Grenze und kommen aber nicht weiter. Schaffen es aber trotzdem, Israel 18 Jahre lang zu knechten. Genau, das ist also die Ausgangslage von diesen zwei Personen, die hier dann die Rolle spielen. Jetzt kommt es aber dann eben zu diesem Showdown. Das heißt, die Israeliten schicken den Tribut an den König Eglon. Was ist ein Tribut? Wer weiß es? Tribut? Genau, es ist eine Art Steuer. Es wurde so wie ein Geschenk verpackt. Also es war dann die fällige Steuer, dass der die sozusagen nicht überfällt und die in Ruhe lässt. Und das war diese Art Knechtschaft, wo dann entsprechend jedes Jahr vielleicht oder in Abständen war dann dieser Tribut fällig. Und ja, die Israeliten schicken dann ihr Kommando oder ihre Karawane, was auch immer, unter Leitung von diesem Ehud und wickeln alles ab zur Zufriedenheit beider Seiten. Und jetzt könnte man sagen, naja, jetzt hat die Geschichte ja ein Ende, die kehren zurück. Der eine ist zufrieden, der Eglon, die Moabiter, und die Israeliten, er lässt sie jetzt vielleicht in Ruhe für eine Zeit und dann ist gut. Nein, finden wir nicht, denn es kommt jetzt eine Art Umkehr oder eine Art Wende. An dem Ort Gilgal, das ist auch ein Ort an der Grenze, dieser Ort Gilgal, den finden wir immer wieder in der Bibel. Und da finden wir zum Beispiel im Buch Jesua oder auch in Mosebüchern, dass das Volk Israel an diesem Ort rüberzieht über den Jordan und Josua da befiehlt, eine Gedenkstätte zu bauen. Ich möchte kurz zitieren. Was bedeuten euch diese Steine? So sollt ihr ihnen sagen, weil das Wasser des Jordans weggeflossen ist vor der Lade des Bundes des Herrn, als sie durch den Jordan ging, sollen diese Steine für die Israeliten ein ewiges Andenken sein. Ja, also das war damals durch das Wunder, das Volk Israel geht trockenen Fußes durch den Jordan und die Bundeslade geht vor ihnen her. Und da sollte das Volk Israel dann eine Art Altar oder Gedenkstätte aufbauen, um immer wieder, wenn sie daran vorbeigingen und auch die Nachkommen, dann daran zu gedenken oder sich zu erinnern, was hier passiert ist. Und an diesem Ort Gilgal finden wir jetzt hier eine kurze Zeit später eigentlich ein recht trauriges Bild, weil es steht geschrieben, dass hier der Ehud an Götzenbildern vorbeigeht. Also das heißt, das Bild hat sich gewandelt. Hier gibt es keine, oder ich weiß nicht, ob die Gedenkstätte irgendwie verfallen ist oder ob das da noch stand, aber auf jeden Fall gibt es dort Götzenbilder. Und wir sehen hier also eine völlig verdrehte Welt plötzlich. Jesua oder Gott hat ihnen geboten, durch Jesua hier eine Gedenkstätte hinzustellen. Und die haben das völlig verändert. Also hier stehen jetzt Götzenbilder. Steht jetzt nicht, welche Götzen es waren, aber von den Völkern drumherum. Ja, und der Ehud kommt bis zu diesem Ort mit seiner Truppe. Und hier macht er oder hält er an und kehrt um. Die Bibel findet hier nicht viele Worte zu dieser Szene, sondern es steht hier einfach schlicht, dass er umkehrt. Er lässt die Leute gehen, die Israeliten sollen heimgehen, und er kehrt um zum König. Vielleicht war es so, dass der Ehud zuerst sich nicht getraut hat, seinen Plan durchzuziehen, den er hatte. Vielleicht hatte er keinen Plan und hatte keine Gelegenheit, weil dieser Tribut, diese Übergabe, das hat doch alles gut funktioniert. Es ist hier wirklich symbolhaft, sehr spannend, dass er an diesen Götzenbildern umkehrt. Ich kann mir richtig vorstellen, wie es in diesem Augenblick in seinem Kopf vor sich ging. Seine Truppe geht weiter, er ist alleine. Was soll er tun? Die Gedanken rasen, vermute ich. Er ist eingeschränkt. Was soll er tun? Oder wie soll er es machen? Wie soll er das Volk befreien? Er hat diese Einschränkungen. Wie soll er es schaffen? Der König wird bewacht, finden wir. Und doch kehrt er um. Und er schafft es mit dem König Eglon oder er schafft es mit einem Trick, durch den er dann alleine ist mit dem König Eglon, schafft er es, alle Wachen, alle Diener wegzulocken. Wir wissen nicht, ob er wirklich ein Wort Gottes an den König hatte oder nicht, aber er nutzt es. Und so kommt er eben mit seinem Schwert und mit seiner Einschränkung, schafft er es trotzdem, den König umzubringen. Und hier kommt eben das zustatten, was eigentlich ein Handicap war. Denn ich vermute, dass die Leibwachen davon ausgingen, dass ja üblicherweise das Schwert an der anderen Seite hing. Und vielleicht konnte man auch seine Einschränkung sehen und sie haben niemals gedacht, dass dieser Mensch, der so eingeschränkt ist, dem König gefährlich werden kann. Und so kommt er eben mit seiner Waffe an den König heran. Damals hatten die Menschen auch meistens so Umhänge an und da er auch sich ja normalerweise auf der Reise befand, hatten die so Reiseumhänge an und ich vermute auch, dass er dann dadurch sein Schwert verstecken konnte. Und die Bibel lässt nichts aus von dieser Geschichte und das Schwert tötet den König und ja, die Bibel, wie gesagt, hat hier auch einen Schuss Humor dabei, denn das Schwert steht in der Bibel, dass es komplett im König verschwindet und an seinem Hintern wieder rausfährt. Ich musste ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln bei dieser Geschichte, weil man findet das nicht immer in der Bibel, dass Gott hier so ein bisschen Humor mit dabei hat oder auch ein bisschen Ironie. Wenn wir daran denken, wie der König ja hieß, Mastkalb oder Kälbchen, und dieser König wird dann getötet. Und während der anschließenden Verwirrungsphase, der schließt die Tür ab und die Diener trauen sich nicht hineinzugehen. Vielleicht ist er auf Toilette oder ruht sich aus. Und so schafft es dann eben Ehud zu fliehen. Und er flieht auch wieder an diesen Götzenbildern vorbei. Und jetzt bleibt er nicht stehen, sondern er läuft von denen weg. Und er flieht auf das Bergland Ephraim. Ephraim war damals der größte Stamm in Israel und dem Ephraim stand auch das Erstgeburtsrecht zu, das ist der Sohn von Josef gewesen. Und ja, der Stamm Ephraim wird gesammelt durch ein Schofarhorn und das Schofarhorn war so eine Art Rufzeichen, will ich mal sagen, ein Tierhorn. Und dieses Schofarhorn sammelt die Männer aus Ephraim oder auch die Israeliten. Und das Volk wird, ich sag mal, aus dieser Sklaverei oder aus dieser Apathie gerissen und folgt Ehud nach. Und was jetzt kommt, ist auch eine sehr spannende Szene, wie Ehud und das Volk oder die Armee, wie sie auf den Kampf eingestimmt werden. Üblicherweise war es so, dass ein Oberbefehlshaber in der damaligen Zeit immer voranging der Armee, logisch, dann, dass er auch meistens vor der Schlacht oder vor dem Einsatz auch eine Kriegsrede hielt. Also das war so üblich. Was hatte das für einen Sinn? Also man wollte damals die Menschen oder die Soldaten, so ein bisschen einheizen, Stimmung machen, motivieren. Wie sind wir? Wir sind die Besten. Wir kennen das aus dem Teamsport. Also wenn eine Fußballtruppe in einem Wettbewerb steht, dann meistens versammeln die sich vor dem Spiel oder während des Spiels und heizen sich nochmal so ein bisschen ein. Wir sind die Besten oder ihr wisst und so weiter, welche Taktiken der Trainer da auch immer hat. Und so war das dann auch üblich im Kampf oder vor dem Kampf. Und sowas finden wir hier gar nicht. Also der Ehud spricht hier eigentlich nur von dem Herrn. Früher war das ja überhaupt nicht so, dass sich zum Beispiel Nachrichten ganz schnell umgesprochen haben. Heutzutage ist es ja so, wenn etwas passiert auf der anderen Seite der Welt, dann meistens ist das so, dass in 5 Minuten weiß es jeder. Warum? Wir haben die Medien, Social Media, dann hat einer ein Video gepostet auf irgendeinem Kanal, was auch immer, und dann 5 Minuten später weiß es jeder. Und ich denke, dass das Volk Israel hier noch gar nicht wusste, dass der Eglon umgebracht wurde, der Feind. Das war unbekannt. Das Volk Israel war noch in dem Zustand der Sklaverei. Ja, okay, der bläst da Schofahorn, was gibt's Neues, so ungefähr. Und der Ehud hätte jetzt eigentlich sein gutes Recht gehabt, jetzt auch mal zu sagen, was er gemacht hat. Also sprich, ja, okay, Leute, ich komme gerade, ne, ihr habt mich Tribut geschickt mit der Karawane und jetzt werde ich euch mal erzählen, was ich getan habe, und das Ganze schön in eine, ja, wie soll ich sagen, in eine aufmunternde Ansprache eingepackt, motivierend. Davon finden wir hier gar nichts. Denn der Ehud, der sagt, der Herr hat die Moabiter in eure Hand gegeben. Er sagt noch nicht mal, dass der König gestorben ist oder dass er umgebracht wurde. Kein Wort davon. Und das ist so bemerkenswert, dass er sich selbst überhaupt nicht an erste Stelle setzt, sondern er verweist auf den Herrn. Er hätte sagen sollen oder können, hört mal zu, ich hatte so einen super Trick, ich habe den König komplett reingelegt, ich habe die Moabiter reingelegt, ich habe jetzt hier nochmal einen Plan, wir werden jetzt die Moabiter komplett vernichten und die Soldaten werden vielleicht in richtige Kampfesstimmung gefallen, aber nichts davon. Er gibt dem Herrn die Ehre. Und was ist die Konsequenz? Sie können die Moabiter schlagen, 10.000 Mann. Und es steht ja auch sogar geschrieben, dass es sehr starke und tapfere Männer waren. Vielleicht war das die Armee der damaligen Zeit, der Moabiter. Und das Land hat 80 Jahre lang Ruhe. Das heißt, die Sklaverei endet hier. Ja, was hat uns diese Geschichte von vor 3000 Jahren, die spannend ist, vielleicht war es etwas zum Schmunzeln für den einen oder anderen, was hat es uns zu sagen? Ich habe 6 Punkte ausgearbeitet, lasst euch nicht stören, das ist ein Formatierungsfehler, das ist Punkt 1. 6 Punkte rausgearbeitet. Die Geschichte Ehuds zeigt uns dies, ja, ungewöhnlich oder brutal vielleicht für den einen oder anderen befremdlich. Doch da sind Wahrheiten in dieser Geschichte, die die Zeit überdauern, die für uns auch relevant sind. Ja, was macht Gott? Gott arbeitet oft durch Menschen, die in erster Linie aus unserer Sicht als schwach empfinden. Die sind eingeschränkt. Und das ist eben eine wichtige Botschaft für unser Leben. Denn Gott sieht mehr als unsere Schwächen. Ehud ist jetzt hier nicht der große Held. Es wird von seiner Vorzeit, von seinem Leben gar nichts berichtet. Im Gegenteil, das Erste, was wir erfahren, ist, dass er ein Linkshänder ist, dass er mit seiner rechten Hand beschränkt ist. Er hat irgendein Handicap. Und seine Hand war, wie gesagt, irgendwie beeinträchtigt. Und was war das aber für eine Zeit? Hier, das war eine Zeit, wo körperliche Stärke bestimmte, wer mächtig ist, wer stark ist. Die Geschicklichkeit, die Kraft hat bestimmt, die Größe hat bestimmt. Wenn wir später in die Königszeit gehen, da finden wir die Geschichten von den Riesen, wo die anderen Leute Angst hatten. Das bestimmte die Zeit. Und das war hier Ehuds Nachteil. Und wir als Menschen kennen oft dieses Gefühl, vielleicht auch du, ich. Wir haben vielleicht keine sichtbare Behinderung. Ja, also ich habe zwei Arme glücklicherweise und zwei Beine, die funktionieren. Aber es gibt auch andere Einschränkungen. Zum Beispiel hat der eine oder andere kein Selbstvertrauen oder er hat irgendein anderes gesundheitliches Problem, was man nicht sieht. Vielleicht hat der eine oder andere von uns eine belastete Vergangenheit, die er mit sich rumträgt, wo er nicht mit klarkommt. Oder es fehlt ihm Erfahrung. Oder der eine sagt, ich habe eine Schwäche, ich habe wenig Bildung. Vielleicht sagt der eine oder andere, ich habe Angst oder ich habe eine große Unsicherheit in dem und dem. Ich kann nicht auf Menschen zugehen oder ich bin mir dann total unsicher. Das sind alles so menschliche Schwächen, die wir haben. Und oft kommt dann eben bei uns der Gedanke, wenn ich aber anders wäre oder wenn ich so wäre wie der und der, dann würde das doch bei mir auch gehen. Und dann würde Gott mich vielleicht auch gebrauchen. Hat Gott bei Ehud darauf gewartet, dass er ein Rechtshänder wieder wird? Dass er vielleicht könnte mit seiner kräftigen Hand wieder zuschlagen? Nein, das hat Gott nicht interessiert. Gott hat nicht darauf gewartet, dass Ehud irgendwie vollkommener wird oder dass er jetzt noch die beste Idee seines Lebens irgendwie noch hat, sondern er hat ihn so gebraucht, wie er in dem Augenblick war. Sind solche Begrenzungen in unserem menschlichen Dasein für Gott ein Hindernis? Beantwortet euch das selbst. Und meinst du vielleicht, dass du für deine Aufgabe in der Familie, am Arbeitsplatz, zu Hause, in der Gemeinde, in deinem Umfeld nicht geeignet bist? Wenn Gott dich auswählt, macht er einen Fehler oder nicht? Ich bin mir sicher, dass Gott unsere Schwächen oder unsere Handicaps besser kennt als wir selbst. Und ich glaube, Gott möchte aber doch durch uns wirken. Und die Frage ist eben, warten wir auf irgendein Ereignis, das uns besser macht, vollkommener macht, unsere Schwächen irgendwie verbessert? Oder warten oder nehmen wir es an, dass Gott uns so nutzen will. Aus Schwächen können Stärken werden. Ehuds Handicap, seine Einschränkung, seine unnütze rechte Hand wurde seine Stärke. Warum? Das war der Trick. Niemand hat damit gerechnet, dass eingeschränkter Linkshänder plötzlich eine Waffe zieht und den König umbringt. Die Wächter suchten an den üblichen Stellen. Ah, okay, kein Schwert, alles gut. Nein, es war an der anderen Stelle. Und es war erstmal ein Nachteil. Und wir Menschen, vielleicht das Volk Israel, wenn sie gewusst hätten, dass er diese Aufgabe hat, das Volk Israel zu befreien, hätten sie vielleicht anderen ausgewählt. Mit dem können wir nichts anfangen. Der muss ja den König beseitigen. Das geht nicht. Wir können hier keinen, vielleicht, wenn es schlimm ausgedrückt hätten, Krüppel schicken. Aber vielleicht ist es bei uns so, dass wir Situationen sehen, die für uns ein Mangel sind, Gott aber anders sieht. Vielleicht hattest du eine schwere Erfahrung durch eine Krankheit und du siehst jetzt aber dadurch die Not anderer, weil die dieselbe Erfahrung machen. Du bist sensibler geworden für solche Situationen. Oder du bist in irgendeinem Punkt gescheitert und merkst jetzt aber, okay, bei meinen Mitmenschen, da spielt sich gerade Ähnliches ab. Vielleicht muss ich da helfen. Ist das umsonst gewesen, dass wir diese Erfahrung gemacht haben oder dass du die Erfahrung gemacht hast? Nein, Gott kann das auch nutzen. Es bedeutet nicht, dass wir uns darüber freuen müssen, dass wir vielleicht ein Handicap haben, dass wir in einer bestimmten Sache nicht so gut dran sind. Nein, das nicht unbedingt. Aber wir können es trotzdem nutzen. Da gebe ich euch mal ein paar Fragen mit. Welche Schwäche belastet dich gerade am meisten? Und kann Gott vielleicht dich in diesem gebrauchen? Und welche Erfahrung hast du in deinem Leben gemacht? Und was davon kannst du weitergeben oder zur Hilfe nutzen? Nächster Punkt, Umkehr ist immer möglich. Ich habe ja schon gesagt, es ist für mich bemerkenswert gewesen, dass der Ehud bis zu den Götzenbildern geht, von Gilgal, also an die Grenze zum Volk Israel. Und an dieser Grenze macht er dann die Umkehr. Wir wissen nicht, was in seinem Kopf vorging. Wir finden gar nichts dazu in der Bibel. Aber für ihn war das so eine Art Kreuzung. Das heißt, er ist bis zu der Grenze gekommen. Er hat diese Götzenbilder gesehen. Vielleicht hat er sich, wie gesagt, vorher nicht getraut oder er hatte noch keinen Plan und hat dann erst den Plan gehabt. Aber oft ist das so, dass wir an solchen Wegkreuzungen stehen. Und ja, wir erkennen vielleicht, hier läuft etwas nicht richtig in meinem Leben. Es kann eine lästige Angewohnheit sein, die stört. Oder Bitterkeit gegenüber anderen. Wir vernachlässigen irgendwie unser Gebet oder wir lassen uns nicht mehr blicken in der Gemeinde. Wir sind so ein bisschen gleichgültig geworden. Oder wir leben mit einer Sünde und haben uns da gut eingerichtet. Und hier ist aber eine Wegkreuzung, wo wir über uns nachdenken können und wo wir umkehren können. Und was beginnt erstmal an so einem Wegkreuzung? Hier an dieser Wegkreuzung hat der Ehud seinen Entschluss gefasst, denn er schickt die anderen weiter und kehrt wieder zurück. Wenn wir an die Geschichte denken, an den verlorenen Sohn, dann sehen wir, der verprasst sein ganzes Erbe mit seinen Kollegen. Und wann kommt die Umkehr? Als er sich aufmacht zu seinem Vater, sondern als er zu sich kommt. Also wo er dann sagt, was mache ich hier eigentlich bei den Schweinen? Jeder letzte Knecht hat es besser bei meinem Vater, ich muss zurück. Die Frage ist nicht, wie weit du weg bist für Gott, sondern die Frage ist für dich, bist du bereit umzukehren? Dein Mut bedeutet nicht Angstfreiheit. Mut ist etwas anderes als Angstfreiheit. Wir Menschen, wir sind geboren mit dem natürlichen Gefühl von Angst. Ja, also wenn ein Baby zum Beispiel, wir kennen das, von seiner Mama getrennt wird, dann bekommt es Angst und fängt an zu weinen üblicherweise. Und so ist es eben mit uns Menschen. Wir haben Höhenangst, wir haben Angst vor Spinnen, wir haben keine Ahnung, was für Ängste. Es gibt alles Mögliche. Manches ist da, manches haben wir gelernt im Laufe unseres Lebens. Manches wurde uns beigebracht von unseren Eltern. Wir sollen aufpassen, wenn wir die Straße gehen, weil sonst werden wir überfahren. Und seitdem haben wir eine gesunde Angst, sage ich jetzt mal, davor plattgefahren zu werden. Mut bedeutet aber nicht, dass wir keine Angst haben. Mut bedeutet, dass wir trotz unserer Angst das Richtige tun können. Was bedeutet das? Wir müssen in unserem Alltag oder wir sollen in unserem Alltag zu unserem Glauben stehen, für die Wahrheit eintreten, für den Glauben eintreten. Wir müssen Mut haben, um Vergebung zu bitten, anderen von Jesus zu erzählen, auch mal zu unseren unbequemen Wahrheiten stehen. Viele Entscheidungen des Glaubens hören sich erstmal auch so unbequem an. Die sind halt nicht so, wie soll ich sagen, Mainstream. Vielleicht stehen wir vor einer Entscheidung, die uns Überwindung kostet. Und die Geschichte hier von Ehud, die zeigt uns, dass wir vor Herausforderungen in unserem Glauben nicht hinweglaufen sollen, sondern wir sollen sie annehmen. Gib Gott die Ehre. Der Ehud, als der seinen Teilsieg errungen hat, als er den König Eglon umgebracht hat, stellt er Gott eben nach vorne. Das heißt, als das Volk Israel zusammengerufen wird durch das Horn, dann sagt er eindeutig, die Moabiter sind in eure Hände gegeben, Gott gibt sie in eure Hände. Ich habe hier gar nichts mit zu tun, so ungefähr, oder ist nicht mein Plan gewesen, kommt Leute, ich habe hier sonst einen super Plan, folgt mir und dann schaffen wir das. Und er stellt sich nicht nach seinem Erfolg in den Mittelpunkt. Er hätte ja von seiner Tat zu Recht berichten können. Hört mal zu, liebe Israeliten. Ich komme gerade aus Moab. Ich habe den König umgebracht. Ich erzähle euch, wie ich das gemacht habe. Super Trick. Und vielleicht, ich bin euer Führer. Und er hätte auch zu Recht Anerkennung und Bewunderung ernten können. Aber das macht er nicht. Der Herr hat sie in eure Hand gegeben. Wie ist es heute? In unserer Gesellschaft geht es ja oft um Leistungen, Fähigkeiten, um Erfolge, Selbstvermarktung. Wir kennen das, wer einen Insta-Account hat, der kennt das. Also da geht es eigentlich überwiegend nur um Selbstvermarktung. Und die Frage für uns ist, wem geben wir aber die Ehre bei einem solchen Erfolg? Wenn uns etwas gelingt, danken wir Gott, schreiben wir das seiner Führung zu oder ist das unsere Leistung? Bleiben wir demütig? Demut bedeutet nicht, dass wir unsere eigenen Fähigkeiten irgendwie verstecken oder uns unnütz machen oder irgendwie uns leugnen sollen. Aber wir können erkennen, oder wir sollen es sagen, oder wir sollen Gott die Ehre geben, der uns die Möglichkeit dazu gegeben hat, der uns die Kraft dazu gegeben hat. Alles, was wir haben in unserem Leben, die Gesundheit, Begabungen, Talente, Chancen, alles, was auf uns zukommt, alles, was wir mitbringen, ist letztlich sowieso von Gott. Letzter Punkt. Gott schenkt Frieden nach dem Kampf. Am Ende lesen wir, dass das Land Israel oder das Volk Israel hatte in dem Land 80 Jahre Ruhe. Also vorher 18 Jahre Sklaverei, jetzt 80 Jahre Ruhe. Bedeutet das, dass es da keine Herausforderungen mehr gab? Natürlich nicht. Aber Gottes Eingreifen brachte ihnen diese Ruhe. Das heißt, dass diese Tat von Ehud brachte ihnen diesen Frieden. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir sehnen uns oft nach Ruhe. Wir kennen das. Also wenn wir von der Arbeit kommen, wenn wir eine stressige Woche hatten, dann ist das immer schön, wenn man diese Ruhe hat, dass man mal zur Ruhe kommt, dass man sich auch mal auf die Couch setzen kann. Und wir kämpfen oft mit Sorgen, Stress, Nöten, vielleicht auch selbstgemacht, wie auch immer, mit Leistungsdruck, mit Unruhe, irgendwas verpasse ich im Leben. Aber hier sehen wir in dieser Geschichte, dass dieser echte Frieden oder diese echte Ruhe kommt nicht von uns Menschen, sondern von Gott. Wir können aus unseren eigenen Anstrengungen diesen Frieden nicht erreichen. Ehud hätte es nicht geschafft, wenn er sich nicht Gott anvertraut hätte. Vielleicht gibt es Kämpfe in deinem und meinem Leben und wir können sie nicht alleine führen. Und wir versuchen es vielleicht mit unserer eigenen Kraft, aber wir merken, das schaffen wir nicht. Und es ist so, dass Gott auch dich und mich einlädt, es ihm zu übergeben. Bedeutet das, dass dann automatisch jede Schwierigkeit verschwindet? Nein, keine Schwierigkeit verschwindet automatisch. Wir müssen sie angehen. Aber Gott kann uns diesen Frieden geben. Ja, was nehmen wir mit aus dieser Geschichte? Ehud war kein perfekter Mensch. Er hatte dieses Handicap. Er war kein mächtiger König oder Heerführer, den Gott jetzt gerufen hat, gesagt hat, so klär mal die Lage. Es ist so wenig von ihm beschrieben. Er war auch kein außergewöhnlicher Redner. Also er spricht hier in dieser Geschichte nur wenige Sätze. Doch auch diesen Menschen oder genau diesen Menschen hat Gott ausgewählt und nutzt ihn, um sein Volk zu retten. Und das ist eben diese Botschaft aus dieser Geschichte. Gott sucht keinen perfekten Menschen, der irgendwie noch nach Vollkommenerem sich sehnt oder ganz vollkommen ist. Er sucht Menschen, die ihm vertrauen, die ihm die Ehre geben, die ihn voranstellen. Deswegen musst du nicht warten und ich auch nicht warten, bis wir irgendwie besser geworden sind. Ja, und noch eine Fähigkeit, die ich erwerben muss und vielleicht besuche ich noch ein Seminar und dann bin ich geeignet oder ich lerne hier und da und dann vielleicht kann man Gott mich gebrauchen. Gott interessiert das nicht. Gott kann dich heute gebrauchen, so wie du bist. Vielleicht ist es so, dass das, was du aktuell, wo du sagst, boah, das ist gerade hier meine richtige Schwäche, vielleicht ist gerade das, das Gott gebrauchen wird oder will. Gottes Stärke zeigt sich oft dann, wo wir am schwächsten sind. Denn dann kann Gott am meisten wirken. Die Israeliten waren hier in einem Moment der absoluten Schwäche. Sie waren in Sklaverei, hatten vermutlich keine Waffen oder wenig und müssen hier so einen beschränkten Mann oder Mann mit Handicap dann eben schicken, um das Volk zu befreien oder Gott schickt ihn. Also Israel ist hier ohnmächtig. Ich möchte, dass ihr den Gedanken mal mitnehmt, was ist eure Schwäche aktuell? Weil ich denke, jeder hat gerade irgendwo eine Schwäche. Also mir persönlich fällt sofort was ein. Und wo seid ihr im Moment an der Grenze? Und vielleicht kann Gott euch gebrauchen. Denkt mal darüber nach, über diesen Gedanken. Denn der Ehud war im Moment seiner Schwäche nutzbar. Und Gott hat ihn genutzt und er hat sich für sein Volk und für Gott auch nutzen lassen. Nächste Woche machen wir weiter mit den nächsten Richtern. Es bleibt spannend. Ich lade einen jeden ein und auch hoffentlich sind die Reihen dann noch mehr gefüllt. Es bleibt spannend, wie gesagt, und die Richterzeit ist vielleicht eine längst vergangene Zeit, aber wir können da sehr viel draus nehmen, weil diese Menschen, diese Richter, die Gott da beruft, von denen finden wir auch ihre Stärken oder ihre Siege, aber auch ihre Schwächen. Und Ehud ist hier ein Beispiel. Und genau nächste Woche geht es dann weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle dabei seid. Ich bete zum Abschluss und würde mich freuen, wenn ihr diesen Gedanken mitnehmt.